Brunnengeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Im Gespräch mit unseren Autorinnen und Autoren stellen wir Ihnen hier Bücher aus unserem aktuellen Programm vor, als Appetizer sozusagen und als Info für Sie, wenn Sie gerade auf der Suche nach einem guten Buch für sich selbst oder für andere sind. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft. Fast 2 Millionen Deutsche leben mit Demenz. Betroffen sind nicht nur die Kranken selbst, sondern natürlich auch Angehörige, Freunde und Pfleger. Wie lebt man mit einem demenzkranken Menschen? Wie kann man den Alltag gestalten und worauf muss man da besonders achten? Uli Zeller ist Krankenpfleger und Theologe und Fachmann in Sachen Demenz. Sein Buch zum Thema, das wir in diesem Jahr als überarbeitete Neuauflage herausbringen, trägt den Titel »Menschen mit Demenz begleiten«. Über sein Buch und seine Arbeit mit demenzkranken Menschen spreche ich jetzt mit ihm. Hallo, Herr Zeller.
Hallo, Herr Loss. Guten Morgen. Guten
Morgen. Wie sind Sie selbst denn zum ersten Mal mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen? Wie war das?
Also ich bin als Jugendlicher, habe ich in unserem Nachbardorf, in einem Pflegeheim, hatte ich so einen kleinen Ferienjob als Sonntagshilfe und war da immer wieder an den Wochenenden einen Tag tätig und bin so mit alten Leuten in Berührung gekommen. Damals war der Begriff Demenz noch nicht so verbreitet oder man konnte sich darunter noch nichts vorstellen. Aber ich habe halt gemerkt, dass irgendwas anders ist bei manchen alten Leuten. Man hat damals vielleicht noch gesagt, verkalkt oder genau sowas.
Ja. Oder vergesslich halt einfach, wenn man älter ist. Ja. Da kamen ja auch immer viele Geschichten von ganz, ganz früher. Und die aktuellen Sachen waren dann nicht mehr so präsent. Ne?
Ja, genau sowas. Oder es haben die Worte gefehlt. Oder sie haben eigentümliche Dinge gesagt. Und da habe ich schon gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Später kam dann noch mein Zivildienst. Da bin ich auch in der Altenpflege gelandet. Und ja, genau.
Welche besonderen Herausforderungen bringt es denn mit sich, wenn man mit demenzkranken Menschen zu tun hat? Das ist ja, als Mensch, der sich normal Sachen merken kann, kann es ja ganz schön herausfordernd sein, oder?
Genau, es ist ja gar nicht dieses Vergessen. Ist ja klar, das wird immer als Hauptsymptom geschildert. Als erstes, was einem einfällt mit Demenz, dass man Dinge vergisst. Aber Vergessen ist nicht die einzige Problematik. Herausforderungen sind sicher dann auch, dass diese Person sich die Welt zurecht biegt, hört sich zu negativ an. Aber sie muss natürlich das, was im Kopf in die schiefe Ebene gerät, irgendwie wieder ins Lot bringen und versucht dann die Welt sich in Ordnung zu machen durch weitere Konstrukte. Und es endet halt manchmal oder äußert sich vielleicht zum Beispiel darin, dass diese Person dann auch aggressiv wird gegenüber dem Umfeld, weil sie überfordert ist. Genau, dass sie eben selber nicht weiß, an welchem Ort sie ist, dass sie immer ein klassischer Satz, den ich immer wieder höre von Menschen mit Demenz, dass sie sagen, ich will nach Hause, obwohl sie eigentlich zu Hause sind, aber ihnen fehlt dann trotzdem dieses Gefühl, geborgen zu sein an dem Ort, wo sie sind. Ja, solche Dinge passieren.
Auch das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, so Überforderung, also dass Sie einfach merken, ich komme irgendwie mit der Welt nicht mehr so zurecht und dann zu sagen, dann mache ich mir das so, wie es für mich passt, so ungefähr, oder?
Genau, das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus. Ich meine, es reimt sich ja jeder seine Welt irgendwie zusammen aufgrund von dem, was er sieht. Und bei Menschen mit Demenz ist halt die Wahrnehmung verändert. Was eben auch noch das gehört auch noch zu diesen Herausforderungen, ist eben die fehlende Krankheitseinsicht. In dem Sinn, das bedeutet, dass es sehr schwierig ist, wenn jemand dement ist, dass er sagt, ja, ich bin dement, ich gehe mal zum Arzt oder ich bin vielleicht dement, ich gehe jetzt mal zum Arzt und lasse es abklären. Sondern wenn man dann sagt, oh, ich merke, da gibt es irgendwelche Einbußen, als Angehöriger sagt man das vielleicht bei dir im Denken, dir fällt was nicht mehr ein, du bist vergesslich, sollen wir nicht mal zum Arzt gehen, dann wird es so weggewischt. Dann heißt, nein, ich bin doch gesund, mir geht's gut, da gibt's gar kein Problem. Also sie haben das Gefühl, sie sind mitten im Leben, voller Kraft, vielleicht sogar das Gefühl, sie müssen gleich zur Arbeit oder müssen für ihre Kinder Essen kochen, aber dass man irgendwie zum Arzt müsste und sich untersuchen lassen müsste, das ist gar keine Idee.
Wie kann man, weil Sie haben gerade Vergesslichkeit angesprochen, ich meine, ich bin auch keine 50 mehr, da fängt man auch an, Sachen zu vergessen oder vielleicht nicht mehr so wichtig zu nehmen. Wo ist denn da der Unterschied? Also woran erkennt man denn so eine beginnende Demenz im Vergleich zu dem vielleicht, sage ich mal, der normalen Vergesslichkeit?
Ja, also so eine normale Vergesslichkeit muss man sich ja noch keine Sorgen machen oder so vielleicht ein bisschen eine Schusseligkeit. Aber wenn man dann das Leben selber nicht mehr auf die Reihe bekommt, wenn man sich selber gefährdet oder wenn man andere gefährdet, wenn man zum Beispiel also nicht nur ab und zu was vergisst und sich mit Zetteln einigermaßen, mit Erinnerungszetteln einigermaßen über Wasser halten kann, das ist dann schon gut. Aber wenn dann halt eben dazu kommt, dass man ständig Dinge verliert, gar nicht mehr findet, dass man dadurch lebensuntüchtig wird, dass man zum Beispiel den oh, Sachen nicht mehr versteht im Haushalt, den Wasserkocher auf die Heizplatte stellt, dadurch fast einen Brand auslöst. Also das ist ein reales Beispiel, das ich mit oder das mir erzählt wurde. Oder dass man gefährdet, also dennoch dass mit einer Gefährdung einhergeht, dass man sich verletzt in der Küche, weil man mit dem Messer nicht mehr klarkommt oder mit der Brotschneidemaschine oder
Also
sowas.
viele Sachen, die eigentlich ganz normal sind im Alltag, die man vielleicht so gar nicht, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass die einfach auf einmal nicht mehr funktionieren. Wäre dann so ein Punkt, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Wie ist
Und dass
denn,
man das normale Leben nicht mehr bewältigen
ja,
kann.
wie ist denn das jetzt gerade im Umgang mit demenzkranken Menschen? Also zum Beispiel, Sie haben das gerade angesprochen, so der Umgang mit dem, was Wahrheit ist, also wenn zum Beispiel nach zu Hause gefragt wird, wenn ein alter Mensch nach der Mutter fragt oder so. Wie kann man denn damit umgehen? Also dann ist ja erstmal so vielleicht auf der Seite von den Menschen, die mit Demenzkranken zu tun haben, so die Verblüffung und vielleicht auch dann ein bisschen Ärger, jetzt hör mal auf oder sowas. Wie kann man denn damit gut umgehen?
Ja, das ist ein weiteres Beispiel. Ich merke, Sie kennen mein Buch. Es kommt da drin vor, aber es ist tatsächlich eine häufige Frage, dass jemand, der von einer Demenz oder der dement ist, dass er sagt, ich will zu meiner Mutter. Oder wo ist denn meine Mutter? Und die Mutter ist auch, also die Person selber ist schon zwischen 90 und 100. Und dann leuchtet einem direkt ein, die Mutter kann gar nicht mehr leben. Und ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Sache, also ich sag mal, wie es die zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass man die Person direkt konfrontiert, dass man sagt, überleg doch mal oder überlegen Sie mal, jetzt sind Sie 87 Jahre alt, da müsste Ihre Mutter ja 100, 110 sein. Das kann doch gar nicht sein, oder genau, oder wenn, gut, inzwischen bei den Hochaltrigen ging das vielleicht schon noch mit 110, aber jetzt sind sie 100, dann müsste ihre Mutter 120 sein. Das geht doch gar nicht.
Also, dass man quasi,
Überlegen Sie sich's,
ja,
das stimmt nicht, genau, dass man sie
ja,
konfrontiert mit der Wahrheit, dass man
ja,
versucht, sie in mein reales Leben zurückzuziehen
ja.
und sie damit halt überfordert. Also ich hätte dann quasi, kann man sagen, ich wäre der Wahrheit gerecht geworden, aber diese Person hätte ich überfordert.
Und daraus kommt das, was Sie eben auch schon angesprochen hat, natürlich auch eine gewisse Aggressivität dann auch, ne, wenn man dann als demenzkranker Mensch irgendwie so konfrontiert wird damit.
Genau, klar, man fühlt sich nicht verstanden in dem Moment und reagiert drauf irgendwie, geht in eine Verteidigungshaltung oder klagt selber an. Ja, genau.
Aber die
Und
Alternative
das.
wäre ja zu sagen, ja, deine Mutter kommt bald oder die hat gerade was anderes vor oder sowas. Das entspricht ja auch nicht der Wahrheit und hilft ja auch nicht wirklich. Was wäre denn So Ihr Ansatz in so einer Situation, wie man da gut reagieren könnte.
Genau, das wäre so ein Zwischending zu finden. Also ich sage auch ganz bewusst, also ich habe diese Situation auch oft und sie ist immer wieder anders mit anderen Sätzen. Mir fällt auch nicht immer die Patentantwort ein, aber der Königsweg wäre natürlich, etwas zu finden zwischen einerseits, dass ich authentisch bin, ohne die andere Person anzulügen und sie damit auch abhole. Also, dass ich zum Beispiel Fragen stelle und frage, wie ist denn, warum vermissen Sie denn Ihre Mutter? Was bedeutet Ihnen Ihre Mutter? Wo ist Ihre Mutter mit Ihnen hingegangen früher? Was haben Sie gerne gemacht? Manchmal erledigt sich das ganze Problem damit schon, weil diese Person dann, eben ins Nachdenken kommt über ihre Mutter, seine Mutter dadurch abgelenkt wird. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist vielleicht sich zu fragen, was ist denn die Grundlage davon oder der Hintergrund, dass die Person jetzt nach ihrer Mutter fragt. Sehnt sie sich nach irgendeinem Gefühl, das ihr die Mutter früher immer gegeben hat? Also zum Beispiel, dass die Mutter ihr Geborgenheit gegeben hat oder dass sie ihr Wärme gegeben hat, dass sie ihr gesagt hat, was sie machen muss. War das das Bedürfnis? Oder war einfach das Thema Beschäftigung, dass die Mutter denn immer eine gute Idee hatte und gesagt hat, komm, wir spielen irgendwas oder hilf mir in der Küche, komm, wir machen das und das. Oder die Mutter hat vielleicht ein Lied mit dieser Person gesungen, als sie noch ein Kind war und hat ihr damit das Gefühl gegeben, dass sie geborgen ist, dass sie angenommen ist. Ja.
Also das heißt, dass man dann nicht die Konfrontation sucht und sagt, die Mutter ist schon lange tot oder so, sondern nach dem fragt, was dahinter steckt, nach dieser Frage nach der Mutter und dann die Betroffenen so ein bisschen ins Nachdenken bringt im Grunde genommen. Das wäre so ihr Tipp, ne?
Genau, ja, das wäre
Ja.
so das Naheliegende. Nicht überfordert und dabei authentisch bleibt, die Person
Ja.
nicht anlügt, ja.
Ein Thema, das Sie in Ihrem Buch auch ansprechen, also ist eigentlich fast das Hauptthema, ist die Belastung für Angehörige und Pflegende. Die ist ja bei Demenzkranken, also bei pflegenden Menschen ist sowieso eine hohe Belastung da, aber wenn es um Demenzkranke geht, nochmal höher. Was ist denn für die Pflegenden, für die Betreuenden so speziell belastend im Umgang mit demenzkranken Menschen?
Ja, also das zum Beispiel, wie jetzt, also ich habe das jetzt erklärt, wie man das mustergültig machen kann mit dieser, auf diese Frage, wie man da eingehen kann. Und dann ist das Problem natürlich, diese Frage kommt 5 Minuten später schon wieder. Oftmals. Also manchmal bleibt sie dann auch weg. Aber dass das immer wieder kommt, diese Fragen, auch die Aggressionen oder eben Aggression ist so ein Punkt. Und dass sowas immer wieder kommt, eben die fehlende Krankheitseinsicht, dass man dieser Person gar nicht erklären kann, dass sie von einer Demenz betroffen ist, sondern dass sie immer wieder dann einfach auch, also dass sie das Gefühl hat, sie steht mitten im Leben, sie ist fit und sie meistert das Leben gerade. Das ist eine Herausforderung und dann ist da gar keine Gesprächsebene dafür da.
Sind Sie selber denn schon mal in eine Situation gekommen, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist es zu Ende mit meiner Geduld, jetzt werde ich gleich aggressiv? Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, das passiert. Also man hat natürlich, wenn man mit dementen Menschen arbeitet, in der Situation ist, wenn man beruflich mit ihnen tätig ist, dann ist man natürlich mehr auf Distanz als Angehörige. Es betrifft einem auch nicht so sehr, wie wenn
Wie wenn das die eigenen Eltern
natürlich
sind
ein
zum Beispiel oder
Angehöriger
so.
sieht,
Ja.
meine Mutter baut ab.
Ja.
Aber natürlich, klar, es passiert regelmäßig, in irgendeiner Form eine Überforderung eintritt. Also ich versuche dann ganz klassisch natürlich auf Abstand zu gehen. Wenn es jetzt eine bestimmte Person ist, dann gehe ich erstmal zu jemand anderem und probiere es nachher nochmal bei dieser Person. Ich versuche eben ein anderes Thema anzufangen oder die Person abzuholen. Beschäftigung ist ein guter Weg, dass man die Person mit irgendwas beschäftigt, was sie gern gemacht hat, wenn sie ein Musikinstrument gespielt hat und hat das Instrument da, dass man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass man da davon wegkommt. Genau. Und eben für sich selber einfach Abstand, einmal kurz aus dem Raum gehen,
Einmal
auf zehn
durchatmen
zählen,
sozusagen, ja, genau.
durchatmen, ein
Ja.
Stoßgebet sprechen,
Ja.
genau die klassischen
Ja,
Dinge.
genau. Sie haben das gerade angesprochen, Stoßgebet. Sie sind Theologe und Pfleger. Kann man, darf man mit demenzkranken Menschen über Glauben sprechen? Also sonst kann man ja vielleicht auch mal sagen, mit älteren Menschen auch mal zu beten, Bibel vorzulesen. Also geht das auch mit demenzkranken Menschen?
Ja, natürlich, das geht sehr gut. Ich denke, man sollte halt, also vor allem einem bewusst sein, wie sehr diese Person noch Mensch ist. Also, dass man diese Person jetzt nicht als Missionsopfer oder so sieht, dass man zutextet, sondern dass man es abholt, liebevoll mit dem, was ihr wichtig war oder wo sie offen war oder sich auch öffnen kann. Das kann ja schon auch sein, dass jemand gar nie so sehr offen war für den Glauben, aber dass man irgendwas sagt und dann merkt sie doch, oh, das tut mir gut. Und dass ich ihr dann etwas vorlese. Was sehr gut klappt, sind natürlich altbekannte Gebete wie das Vater Unser, die Menschen dann von selber mitsprechen, wenn man sie vorsagt. Der Vorteil davon, ich schaue wie bei Redensarten, wenn man den Anfang vorsagt, dann fällt dieser Person ein oder sie weiß dann, ja, oder merkt, Vater unser im Himmel, ja, ich kann das ja nur weiter aufsagen, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, und dann betet sie es wie von selber und es schafft dann einerseits auch klar, dieses Gefühl zu beten, zu Gott zu beten. Und es gibt aber auch Selbstsicherheit. Ja, ich kann was sagen,
Genau.
was ich selber weiß. Ich kann das selber noch.
Ja,
Genauso mit
Erfolgserlebnis.
Bibeltexten. Ich habe das mal untersucht, welche Bibeltexte bei Menschen mit Demenz besonders gut ankommen, was super funktioniert bei ihnen. Und habe verschiedene Texte vorgelesen. Und ich habe dann auch alte Lehrpläne untersucht oder in alten Schulbüchern angeschaut aus dem letzten Jahrhundert, was man da so den Kindern für Texte näher gebracht hat. Und es waren dann sehr oft die Geschichten aus der Urgeschichte, die ersten Kapitel in der Bibel, Schöpfung, Kain und Abel,
Die Arche Noah-Geschichte
Abraham,
wahrscheinlich,
Arche
sowas.
Noah,
Ja.
genau, dass man da draus was nimmt. Sehr gut haben da doch funktioniert. Also es sind die klassischen Verse, die zum Beispiel bei Luther fett gedruckt sind zur Übersetzung. Es sind auch so klassische liturgische Übersetzungen, die man im Gottesdienst benutzt. Sehr gut, wie jetzt eben Luther oder die Einheitsübersetzung, weil die Worte, die sind da irgendwie getragener. Man hat sie ritualisiert, immer wieder gehört. Dann sind noch Texte eben sehr bekannt, die man immer wieder gehört hat im Kirchenjahr. Also die Ostergeschichten oder die Weihnachtsgeschichte natürlich, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, die können die Leute phasenweise frei mitsprechen. Psalmen aus der Bibel. Ja, und dann auch noch interessant, in den Evangelien sind es oft die Perikopen, also die Geschichten, die öfter in den Evangelien stehen. Also das fand ich auch interessant, zum Beispiel die Brotvermehrungsgeschichte, also das Wunder der Brotvermehrung, Steht in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das steht Leuten sehr bekannt. Und ich habe es mal wirklich mit Strichliste aus, also analysiert für mich, aufgeschrieben, was steht wie oft in den Evangelien. Und dann auch ausprobiert, was ist wie kannt, wie bekannt. Und das ist sehr ähnlich. Also es ist tatsächlich, was die Leute früher bewegt hat, die Schreiber der Evangelien, die das aufgeschrieben haben, die das Erlebnis so toll fanden, dass es von zwei, drei oder vier Leuten aufgeschrieben wurde. Also das, was für die damals interessant war, so dass man es öfter erzählt hat, das ist auch heute sehr interessant und man hat es dann wahrscheinlich öfter gehört und es hat sich tiefer ins Gedächtnis eingegraben und kann auch besser abgerufen werden.
Und das ist so, ist ja ein schöner Schatz auch, den man dann so mitnimmt, im Alter, wenn man dann darauf noch reagiert und merkt, da sind ja auch Erinnerungen mit verbunden und wie Sie auch gesagt haben, das ist auch so ein Erfolgserlebnis. Herr Zeller, vielen Dank. Man könnte noch ganz viel erzählen, glaube ich, über das Thema, aber dazu kann man ja auch Ihr Buch lesen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für den kleinen Einblick und Ihnen weiter alles Gute, Gottes Segen bei Ihrer wichtigen Arbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Auf Wiederhören,
Auf
Holmes.
Wiederhören. Uli Zeller war heute mein Gesprächspartner. Mit ihm habe ich über sein Buch gesprochen, Menschen mit Demenz begleiten, eine überarbeitete Neuauflage. Erschienen ist es bei uns im Brunnen Verlag, kostet 14 Euro und kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie mit dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.